Ich möchte mal dort weitermachen, wo wir vor 14 Tagen begonnen hatten, und zwar mit diesem Vers aus 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Und da geht es um das Dienen einander mit der Gnadengabe, die jeder Einzelne empfangen hat. Also wir hatten uns davor unterhalten über das Dienen Gott gegenüber, dass wir ihm geistliche Opfer darbringen, und dieser Dienst geht immer zuerst an Gott. Aber dann geht es darum, dass wir uns einander dienen. So, ich lese diesen Ausgangsvers nochmal vor. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, Petrus schließt diesen Abschnitt hier mit einem Gebet an einen Lobpreis dem Vater gegenüber. Und wir hatten das letzte Mal ein Stück rausgearbeitet, dass es hier und genauso bei dem Text dann im 1. Korinther, wo es um die Geistesgaben geht, nicht um die natürlichen Begabungen geht, die jeder Einzelne von uns auch hat. Ja? Und da hat der eine die Begabung im Natürlichen, der andere jene. Und da sind wir auch sehr unterschiedlich. So, aber hier geht es um die geistlichen Gaben, und das sind Geschenke von Gott. Und hier steht das, und wenn jemand, dass wir jeder eine Gnadengabe empfangen haben, und letztes Mal hatten wir das Wort jeder mehrmals in diesem Text um den Korintherbrief gesehen, und da kann sich keiner ausschließen, jeder eine Gnadengabe, die er empfangen hat. Also es ist ein Geschenk von Gott, und Charisma bedeutet ja Gnadengabe, und wir sollen Haushalter dieser Gnade beziehungsweise dieser Gaben sein. Das heißt, wir müssen dann vor Gott auch Rechenschaft ablegen, was wir dann mit diesen anvertrauten Gaben, den anvertrauten Pfunden gemacht haben. So. Das Wort ist jeder. Ja, im Reich Gottes gibt es nur Diener. Und wenn wir uns einander dienen, dann bekommst du auch einen Dienst. Amen. Und der größte Diener ist Jesus. Und er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Und das hat man das letzte Mal ein Stück untersucht, vom Johannes 13 her, wo er gesagt hat bei der Fußwaschung, ich habe euch ein Vorbild hinterlassen, und der Knecht ist nicht höher als sein Herr. Wenn ich euch gedient habe, wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann sollt ihr auch genauso untereinander tun. Das heißt, der Größte im Reich Gottes ist der, der am meisten dient. Und deswegen sitzt Jesus zu Rechten des Vaters, weil er den größten Dienst dargebracht hat, nämlich sein Leben hingegeben. Wir haben es letzte Woche so schön von Markus gehört haben. Sein Leben hingegeben zur Erlösung für die gesamte Menschheit. Ja? Und du kannst nicht Christ werden und sagen, ich diene nicht. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Sondern wenn du Jesus aufgenommen hast, dieser Jesus in dir lebt, lebt dieser Geist des Dienens in dir. Und der Fokus ist weg von den Selbst hin zum Nächsten, zum Dienen. Und da braucht es bei uns ein Stück eine Veränderung, weil wir in der Welt ganz anders aufgewachsen sind, sondern dass uns gedient wird. Ja? Dass wir Konsumenten sind. Und diese jetzige westliche Welt ist so stark geprägt von Konsumentenmentalität. Jeder lässt sich bedienen. Ja, aber kaum einer ist noch ein Diener. Und diese Charaktereigenschaften stehen auch schon im 2. Timotheus 3, wo die Endzeit geprägt ist. Sie haben eine Haupteigenschaft, die Menschen der letzten Zeit. Sie sind Liebhaber ihres eigenen Selbst. Sie dienen sich selbst. Und alles, was zur Befriedigung meiner eigenen Wünsche und meiner eigenen Ziele auch da ist und Wünsche und Begierden, das nehme ich natürlich. Aber ich bin keinesfalls bereit zu dienen. So, das ist die Grundeigenschaft. Und dann steht eine ganze Liste, wie das dann sich auswirkt. So, und da machen wir in dieser Zeit einen Unterschied, weil wir Jesus in uns haben und weil er uns befreit hat von dieser Ich-Bezogenheit und ich mir meiner mich von diesem Konsumentenmentalität. Und diese Gaben sind auch Gaben, die Gott uns als Geschenke anbietet. So, ich will jetzt heute nochmal auf die Voraussetzungen zum Dienen eingehen, weil die Gaben, das sind Geschenke, die Gott gibt. Und man lesen auch im Römerbrief, dass die Gaben und die Verheißungen, die Geschenke Gottes ihn nicht gereuen. Die gibt er und die nimmt er nicht gleich wieder zurück. Ja? Und das sind Geschenke, die wir im Glauben empfangen. Und bevor wir dort in die einzelnen Gaben auch mal reingehen, um den Glauben auch zu entfachen, diese Gaben zu empfangen, müssen wir uns mit der Grundlage beschäftigen. Und das ist viel wichtiger, dort ein sauberes Fundament zu legen, wo diese Gaben drauf fallen. Und da hat man uns das letzte Mal damit auseinandergesetzt, dass bevor Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, steht dort im Vers 3, Johannes 13, dass Jesus wusste, dass er vom Vater kam, zum Vater wieder geht und dass er jetzt seinen Auftrag zu Ende ausführt. Das heißt, und dann hat er sich das Obergewand abgelegt, die Schürze drum und hat die Füße gewaschen von seinen Jüngern. Das heißt, vor jedem Dienst, egal welche Gabe wir haben, müssen wir uns hundertprozentig zwei Sachen sicher sein. Und da hat man das letzte Mal angefangen, über die erste Sache zu reden. Und dass diese Gaben auch zum Segen für uns selbst werden und zum Segen für diejenigen, denen wir dienen. Denn man kann eine Gabe, die Gott schenkt, auch missbrauchen. Das heißt, wir sind gute Haushalter, wie das hier im Petrusbrief steht, der Gaben, die Gott uns gegeben hat. So, und die erste Voraussetzung, um sauber in den Gaben Gottes zu dienen und wo der Herr auch noch was hinzufügt, ist, ich muss wissen, wer ich bin. Deine Identität, hat man das letzte Mal dann schon ganz deutlich rausgearbeitet. Jesus wusste, wer er war. Dass er vom Vater kam und wieder kurz, also nicht mal lange auf der Erde zu bleiben hat, das Opfer zu Ende bringt, erkannte seinen Auftrag, das war das Zweite, aber er wusste, dass er in absehbarer Zeit wieder zurückgeht zu seinem Vater. Und seine Identität, seine Wertschätzung, seine Bestätigung kam allein von Gott, dem Vater. Ja? Und die Menschen haben ihn abgelehnt. Am Ende blieben bloß noch 11. Von Tausenden, die ihm nachgefolgt sind. Tausende. 11. Ist nicht gerade so der erfolgreiche Dienst in der heutigen Zeit. Amen. Deswegen geht es auch nicht um Zahlen. Ich finde das immer noch super von dem Bruder vom Sadhu Sundar Savarai. Sein Bruder, der eine Gemeinde hat da in Singapur, glaube ich. Und ganz klein angefangen. Bornte 20 Leute, geht zur Pastorenkonferenz und die großen Gemeinden haben, die sitzen ganz vorn. So die Mega-Church in Indien und in Asien gibt es ja wirklich große Gemeinden. Und er saß hinten auf der letzten Reihe und weil seine Gemeinde ja nicht so groß war, war noch am Wachsen, so bornte 20, 30, ja. Saß auf der letzten Reihe und dachte, oh, naja, die reden von ihren großen Erfolgen. Und plötzlich sieht er Jesus neben sich sitzen, sagt, alles gut, ich hatte auch nur 11 Mann. Jesus sagt zu ihm, sei ermutigt, ich hatte auch nur 11. Amen. Also es geht nicht um Zahlen, das sind wir nämlich schon wieder mit der Gabe, mit Missbrauch. Ja? Du kannst eine Gabe missbrauchen. Das ist auch der Punkt, wo ich heute drauf hinaus will. Ich war es halt nicht so lange ausdehnen, weil die Aufnahmekapazität bei diesen Temperaturen nicht so 100% ist, oder? Wie geht's euch? Super, ja, der Lobpreis erfrischt. Ihr seid wirklich geistliche Leute, ja. Das ist echt gut. Der Roman hat mir geschrieben, auf Freitag hat man mitgebetet für in Dresden, in Leipzig, ja, wird an einer Versammlung mit den Juden da. Und sagt er, 36 Grad in dem Raum, eine Hitze. Aber wir hatten eine gute Zeit mit dem Herrn. So haben wir doch hier doch in gesegnete Räumlichkeiten. Ne? Es geht um die Identität. Du musst wissen, wer du bist. Deine Identität kommt allein aus dem, was Gott, der Vater, über dich sagt. Amen. Deine und meine Identität als neue Schöpfung in Christus kommt nicht mehr von der Bestätigung, Zuspruch oder Ablehnung von Menschen. Wie bei Jesus. Er wusste, wo er herkam und wo er hingeht. Seine volle Bestätigung kam von Gott, dem Vater. Denn er sagt, auch wenn ihr könnt auch noch gehen, die 12, ne? Wo alle weggingen, sagt er zu den 12, so sein kleines Häuflein, ne? So die Kerngemeinde. Das sagte er, wisst, ihr könnt auch noch gehen, wenn ihr wollt. Aber sie sind geblieben, weil sie erkannt haben, dass Jesus in Jesus das Leben war. Aber Jesus war nicht abhängig von den Menschen. Und er sagte dann mal, und ihr werdet mich alle verlassen. Nur, ne, am Kreuz blieb noch Johannes und seine Mutter und die Frauen. Ihr werdet mich alle verlassen, aber der Vater ist alle Zeit bei mir. Amen. So, und wir brauchen diese tiefe, feste Überzeugung in unseren Herzen, nicht nur in unseren Gedanken, weil wenn wir sagen, unsere Bestätigung, unsere Wertschätzung, unsere Anerkennung kommt allein von dem, was wir sind in Christus, von unserem Vater in den Himmel, dann wird sie sofort nicken und sagen, ja, weil das macht jeder gute Christ, der hier schon 2 Einheiten über Identität in Christus gehört hat. Ja, aber steckt es in unseren Herzen drin? Das ist die Frage. Gott liebt uns nicht in dem, was wir getan haben oder was wir für ihn tun, sondern er liebt uns, was wir sind. Weil wir Jesus angenommen haben, seinen Sohn in unseren Herzen, sieht er uns immer durch Jesus hindurch. Und die Werke kommen daraus. Aber Gott hat uns angenommen, er wertschätzt uns und er liebt uns einfach deswegen, weil wir Jesus angenommen haben. Weil wir Kinder sind von ihm. Amen. Und wir sehen das so deutlich bei der Taufe von Jesus. Jesus hat noch kein einziges Werk getan. Nichts. Er hat noch kein Zeichen Wunder gewirkt. Aber während der Taufe öffnet sich der Himmel, der Heilige Geist kommt darunter wie eine Taube, setzt sich auf die rechte Schulter von Jesus. Halleluja, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und dann kam die Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Amen. Und da hat Jesus noch nichts getan. Und das spricht Jesus genauso zu dir. Wenn du durchgehst durch die Umkehr, den Glauben an Jesus, ne? Deswegen Grundlagenkurs immer mal Gutes zu hören, Umkehr, den Glaube an Jesus, die Wassertaufe. Du hast dich abgetrennt von deinem alten Leben. Und dann kommt die Bestätigung Gottes genauso auf dein Leben. Weil du abgetrennt bist von der alten Natur, weil du Buße getan hast von deinen Sünden und du gehst in das neue Leben in Christus hinein. Und Gott lässt dich niemals ins Kampffeld. Gott lässt dich niemals los auf die Menschen, ohne dass er vorher dir diese Bestätigung gibt, du bist mein geliebter Sohn und Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Da kannst du sagen, oh Mensch, ich habe noch so viele schräge Sachen in meinem Leben. Und da sind wir wieder bei unserer alten Natur. Die schaut nur auf sich selbst. Und unsere neue Natur in Christus schaut auf Gott und hört auf das, was er sagt. Amen. Denn nur dann kommt Veränderung. Und wir brauchen genauso wie Jesus den Heiligen Geist. Er ist der Geist der Sohnschaft. Nur in ihm haben wir diese neue Schöpfung. Nur in ihm haben wir neues Leben. Nur in ihm haben wir Christus in uns. Amen. Und das ist der Ausgangszustand von allen von uns. Und jeder von uns hat eine Gabe empfangen. Die haben wir alle gleich. Haben wir das letzte Mal gesagt, Epheser 2, Vers 8, wohl 8, ja. Da steht dort, Gott hat uns errettet durch seine große Barmherzigkeit. Und diese Errettung geschah nicht aus Werken, damit sich kein Mensch rühme. Nicht mal deine Errettung ist ein Werk von dir. Sondern dort steht, Gottes Gabe ist es, damit sich kein Mensch rühme. Du kannst dich nicht mal voran hinstellen. Nicht mal sagen, oh, ich bin jetzt bekehrt, ich bin jetzt ein Dollar in Christus. Ne? So richtig. Nee, das ist Gottes Gabe an dich. Denn Jesus selbst sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Amen. Und was lesen wir in der Apostelgeschichte? Was geschah zu Pfingsten? Ja. Was geschah da? Nachdem die Gemeinde 3120 war. Sie blieben beständig in der Lehre Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet, waren in den Häusern zusammen, nahmen die Mahlzeiten ein mit Freude. Ne? Uwe, du hast es doch mit hinzugefügt, ne, zu den Werken her. Genau. Und die Gemeinschaft der Heiligen. Und dann steht dort, und Gott, der Vater, fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollen. Zu Kindern Gottes, die wussten, wer sie waren, wo dieser Christus in ihnen lebte, nämlich durch den Heiligen Geist, die an sein Wort glaubten, die ihn anbeteten, die in Gemeinschaft untereinander hatten, die in diesen 4 grundlegenden Dingen der Gemeinde blieben, da tat Gott einfach hinzu, die gerettet werden sollten. Und die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Ich glaube, am Ende waren es zwischen 15.000 und 18.000 in Jerusalem, innerhalb kurzer Zeit, wo dann die Verfolgung kam bei Stephanus. Seht ihr, wir müssen unbedingt wissen, Gott liebt uns, weil wir in Christus seine Kinder sind. Und ein Stück weit kannst du das abchecken, inwieweit wir noch in der alten Identität des alten Adam sind oder in der neuen Identität in Christus. Kannst du abchecken, hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt, wie gehe ich mit Lob um und wie gehe ich mit konstruktiver Kritik um? Wie gehe ich damit um, wenn ich gelobt werde von Menschen? Und wie gehe ich um, wenn ich auch mal ermahnt werde oder konstruktiv kritisiert werde, nicht ausgemeckert oder so, sondern konstruktive, ganz normale Kritik, sagen wir hier ist noch was zu tun in deinem Leben. So, wie gehe ich damit um? Daran kannst du erkennen, ob deine Identität in Christus ist, schon voll, oder noch ein Stück weit in der alten Natur, wo da noch was raus muss. Und auf beide Sachen sagt man einfach Danke. Na? Einfach simpel Danke. Bei der Kritik kannst du noch sagen, ja, ich denke mal drüber nach. Ne? Aber ich habe es letztes Mal schon ehrlicherweise bekannt, dass ich in diesem Punkt gewachsen bin. Das, na, ich kriege abends mal, ne? So verschiedenen, so am anderen, so das und das. Dann sage ich, okay, muss man mal dran arbeiten, durch den Herrn. So. Aber wie gehe ich mit Kritik um und Ermahnung und wie gehe ich mit Lob um? Man sagt einfach Danke. Es haut in, das eine wirft dann nicht gen Himmel, ne? Sodass man dann also da aufgeplustert ist, überall steht, weil man mal gelobt worden ist. Und das andere lässt uns nicht abrauschen in die tiefsten Tiefen der Depression, wenn man mal ermahnt worden ist. Weil beides hat die Wurzel von Stolz. Wenn Stolz in unseren Herzen ist, ziehen wir unsere Bestätigung aus unserer Gabe, aus unserem Dienst. Dann sind wir abhängig von der Bestätigung und Beifall der Menschen. Und wenn wir gelobt werden, dann baut es uns regelrecht auf. Werden wir aber mal angesprochen und hier müssen sich Dinge verändern, dann wirft es uns nach unten. Was dort verletzt wird, ist Stolz. Und so hat es schon manchen aus der Bahn geworfen, der sehr gut begabt war. Das heißt, die Gabe ist das eine. Der Unterbau, wo die Gabe draufkommt, ist das andere. Deswegen lasst uns darüber reden und dann die Gaben gebrauchen und dann läuft alles in einer, sagen wir mal, gesunden Art und Weise für erstmal für uns selbst und dann für die Menschen, wo wir dienen. So. Der nächste Punkt, was wir unbedingt wissen müssen, um sauber zu dienen, erstens ist die Identität und zweitens ist deine Gabe und deine Berufung. Du musst ganz genau wissen, was ist meine Gabe und was ist meine Berufung. Und wir hatten das letzte Mal schon rausgearbeitet vom 1. Korinther 12, wo Paulus den Leib Christi als ein Leib bezeichnet, wo Jesus das Haupt ist und wir alle sind verschiedene Glieder. So, da gibt es Arme, Füße, Beine und gibt es jedes Organ. Und jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Berufung, eine bestimmte Gabe von Gott erhalten. Und genau in dieser Gabe musst du dienen, darfst du dienen. So, und wenn jeder das erkannt hat, was ist meine Gabe, was sind meine Fähigkeiten, was ist meine Begabung, um dem Gesamtleib zu dienen, weil die Gaben sind dazu da, um den Gesamtleib aufzubauen, einander zu dienen. Wenn du das ganz klar kennst, dann dienst du voller Freude, genau in dieser Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und wenn das jeder macht, dann läuft das alles zusammen wie Zahnrädchen, ja, und dann läuft das Uhrwerk. Also du musst deine Identität fest in Christus gesichert haben und deine Gabe, deinen Auftrag kennen. Und dann funktioniert das gut. Und nochmal auf das Wort jeder zurückzukommen, steht auch in dem Korintherbrief da, Paulus sagt, jeder habe etwas. Jeder hat eine Gabe empfangen und jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Immer wird dieses Wort jeder. Weil Gott macht keine Ausnahmen. Er gibt jedem Gaben, der sie empfängt, der dienen möchte. Da bekommt auch die Gabe. Und so ist es mit den Geistesgaben. Strebt nach der Liebe und eifert nach den Gaben. Die Liebe strebt danach, dem Nächsten zu dienen. die Liebe sucht nicht das ihre. Ne? Darum fügt dort das Kapitel 13 dort rein. Sie bläht sich nicht auf. Das heißt, die Liebe, ne, die wird nicht zum Luftballon. Sie bläht sich nicht auf, weil sie gerade mal in der Gabe gedient hat, die Gott ihr gegeben hat, sondern sie bleibt demütig. Sie weiß, woher die Gabe kommt und wer durch sie hindurchfließt. Die Liebe in dir, die Agabe-Liebe weiß, dass du ein Gefäß bist zur Ehre Gottes, das er füllt und durch dich fließen lässt zu seiner Ehre. Darum schreibt da Petrus hier, wenn jemand spricht, sollen es die Worte Gottes sein. Wenn jemand dient, soll es aus der Gabe heraus tun, die Gott zur Verfügung stellt. Amen. Und deswegen geht es in erster Linie darum, dass wir saubere Gefäße sind. Denn die Gabe ist eine Gnadengabe. Charisma bedeutet Gnadengabe. Es ist eine Gabe, die von Gott kommt. Die kannst du dir nicht verdienen, sondern es steht dort, der Heilige Geist teilt jedem aus, so wie er will. Und wir, jeder Einzelne von uns, wir haben erkannt, okay, ich bin jetzt hier ein Teil des Leibes von Jesus und jedes Glied am Leib hat eine bestimmte Funktion. Und jetzt lasse ich mich von Jesus reinigen, ich lasse mich freisetzen und jetzt gebe mich ihm hin und sage, Herr, füll mich mit deinen Gaben, damit ich entsprechend dieses Platzes, wo du mich hingestellt hast, wirksam dienen kann. Amen. Und wer treu ist in diesen Dingen, gibt der Herr mehr. Und auf diesen Punkt müssen wir nochmal tiefer reinbohren. Wir müssen nochmal so einen Spitzspaten anstechen und mal die Pfahlwurzel aus unserem Herzen herausholen, die uns dort immer wieder blockieren oder hindern, überhaupt in die Gaben reinzukommen, die uns hindern zu glauben und die uns hindern, effektiv ein Diener zu sein. Und darüber möchte ich heute noch was sagen. Gehen wir mal der Frage nach, was hat uns denn zu Kindern Gottes gemacht? Und das ist das Kreuz von Jesus. Ja? Das Kreuz von Jesus und seine Auferstehung, ganz simpel, seine Auferstehung, gibt uns neues Leben und vorher hat er das Alte am Kreuz beseitigt. Sein Kreuz macht uns zu Kindern Gottes, das Sühneopfer. Was ist, ganz simple Frage, die nächste, was ist am Kreuz geschehen? Wie wir es letzte Woche schon gehört haben, unsere Sünden wurden vergeben und unsere alte Natur starb mit Christus. Und das ist Freiheit. Nächste Frage, wodurch war unsere alte Natur geprägt? Weil wir immer, diese Glaubensgrundsätze, die kennen wir, die sitzen drinnen. Ne? Vergebung der Sünden und die alte Natur wurde mit Christus gekreuzigt. Amen. So, aber was bedeutet das denn eigentlich für mich? Lass uns doch mal tiefer graben, was macht denn unsere alte Natur aus? Damit wir das auch erkennen, was aus unserem Leben eigentlich entfernt worden ist am Kreuz. Damit wir es als Christen nicht noch länger mit uns rumtragen. Denn dort ist der Schwachpunkt. Bei mir, bei dir, bei vielen Christen. Amen. Wie zeigt sich denn unsere alte Natur, die mit Christus hier am Kreuz gekreuzigt worden ist? Was ist das? Unsere alte Identität war geprägt, dass sie keine Identität hatte. Der Mensch wusste nicht, wer er war. Er war ein Waisenkind, getrennt von Gott, dem Vater. Und diese Waisenmentalität ohne Bestätigung von Gott zeigte sich durch, ich gehe da nochmal rein in 1. Mose, wie wir das deutlich klar erkennen können, zeigt sich als erstes durch Unsicherheit. Zweites, Minderwertigkeit. Drittes, Stolz. Viertes, Ablehnung. Fünftens Furcht, sechstens Scham und Selbstschutz. Und das ist unsere alte Natur. Und all diese Eigenschaften der alten Natur wurden mit Christus am Kreuz beseitigt. Du darfst frei sein, ich zähle es nochmal auf, von Unsicherheit, Minderwertigkeit, Stolz, Rebellion, Ablehnung. Stolz, Rebellion ist immer zusammen. Ablehnung, Furcht, Scham und Selbstschutz. Das ist die Freiheit von all diesen Dingen, hat uns Christus gebracht. Und die Freiheit von diesen Dingen, genau das Gegenteil, ist die Identität in Christus. In Christus, in deiner neuen Identität, die hast du angenommen bei deiner Bekehrung, bei deiner Taufe hast du dich abgetrennt, ganz bewusst von dem alten Leben, um das Neue in Christus hineinzugehen. Das heißt, Gott hat dich durch Christus freigemacht von Unsicherheit, von Minderwertigkeit, von Stolz, Rebellion, von Ablehnung, von Furcht, Scham und Selbstschutz. Vollkommene Freiheit durch das Kreuz. Das ist geschehen. Jesus hat es getan. Und wie kommen wir dorthin? Wie war ich frei von meiner Unsicherheit? Wie war ich frei von meiner Furcht? Wie war ich frei von meinem Stolz, meiner Rebellion, was immer so hochkommt? Wie war ich frei von meiner Ablehnung? Wie war ich frei von meiner Scham, meiner Selbstschutz? Wie war ich frei? Gute Frage. Es geht noch weiter. Jetzt, da geht's nur, das ist nur die Identität der alten Natur. Und die zeigt sich auch in den Gaben, also in was der Mensch tut. Warum ist es so wichtig, deine Gabe zu kennen, die dir Gott gegeben hat, der gute Vater, und in ihr zu dienen? Weil auch dort die alte Natur wieder stark in uns wirkt. Noch, wenn wir es zulassen. Eigentlich ist es ja mit Christus alles erledigt am Kreuz. Aber wir lassen es zu. Weil wir so tief in unseren alten Mustern verwurzelt sind. Christsein bedeutet einen radikalen Schnitt von Sünde, Vergebung auf der anderen Seite, und bedeutet einen radikalen Schnitt von den Mustern unserer alten Natur. Radikal. Das Kreuz ist nur radikal. Entweder alles raus oder drin. Christus hat alles beseitigt. Und die Muster unserer alten Natur zeigen sich nämlich auch in den Gaben, und da findest du dich wieder. Deswegen brauchen wir auch dort Befreiung. Und die Muster der alten Natur in den Gaben zeigen sich und äußern sich durch Neid, Eifersucht, Vergleich, Konkurrenz. Wo kommt das her? Ich zähle es nochmal auf. Wenn du das irgendwo wiederfindest in deinem Leben, hast du die alte Natur noch drin, die Christus eigentlich am Kreuz erledigt hat. Wenn du noch Vergleich in dir drin hast, du vergleichst dich mit anderen. Oh, die haben eine bessere Gabe, oder sie hat eine bessere Gabe, oder das wirkt besser, der ist gesegneter. Keinen Abel. Der ist gesegneter wie ich. Der hat eine andere Gabe wie ich. Jegliche Form von Vergleich kommt aus der alten Natur. Und wenn man uns noch vergleichen, hat Satan einen Zugriff in dein Leben. Ich erkläre das noch aus 1. Mose. Weil wenn du weißt, was deine Gabe ist, dann vergleichst du dich nicht mit dem anderen. Wenn du weißt, du bist eine Hand, dann sagst du nicht, nee, der Fuß ist besser, oder ich will lieber hier so ganz nah am Herzen von Jesus sein, so hier oben, ne? So der Schultermuskel oder was. Ich will ganz nah dran sein. Ja, warum hat Gott mich jetzt zu dieser Hand gemacht? Ich muss immer so anpacken oder die Füße immer so, na, ich hatte letztes Mal schon gesagt, immer so erdberührend. Ne, ich will was anderes sein. Und du vergleichst dich. Wie soll da der Leib Jesu funktionieren? Wie soll da eine Gemeinde funktionieren? wenn wir uns einander vergleichen. Vergleich kommt aus der alten Natur. Neid, da werden wir neidisch. Ne? Eifersucht und Konkurrenz. Es gibt ja auch welche, die haben ähnliche Gaben. Ne? Dann hast du dann Competition. Ne? Also Wettkampf, Konkurrenz. Wer ist besser? Ihr Lieben, das ist, wenn man mal das Buch öffnet, ist das in unseren Herzen, das ist in, hier in der Gemeinde, es ist in jeder Gemeinde, mehr oder weniger. Und deswegen hat das Ganze nur eine Lösung, das Kreuz. Amen. Es gibt keine andere Lösung. Das Kreuz von Jesus Christus ist die Antwort auf alle Probleme unserer alten Natur. Auf alle Probleme der Menschheit, denn die kommen ja aus der alten Natur. So. Und das Kreuz muss angewandt werden. Du kannst nicht bloß dafür halten, ja, Jesus hat mich frei gemacht und wir machen weiter mit unserem Vergleich. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Jesus und dann machen wir weiter mit Unsicherheit, Minderwertigkeit, diesen Selbstschutz. Furcht. Die Furcht ist nicht in der Liebe. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was bedeutet Besonnenheit? Nüchternes Denken. Einfach klares Denken. Und das hat etwas, wie kommen wir zu diesem klaren Denken? Durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist offenbart dir das Wort Gottes und er offenbart dir das, was Gott über dich sagt. Das heißt, als Christ sind wir wie ein kleines Baby, was lernen muss, wieder neu zurechtzukommen in dieser Welt, weil wir haben eine ganz andere, einen ganz anderen Vater. Wir haben ein anderes Leben in uns. Wir haben vollkommen andere Voraussetzungen und wir haben vollkommen andere Wertmaßstäbe und wir haben eine vollkommen andere Zukunft wie der Rest der Welt. Amen. Deswegen müssen wir lernen, uns in diesem neuen Reich zurechtzufinden. Wir müssen uns lernen, mit diesen Charaktereigenschaften Christi, mit den Früchten des Geistes auseinanderzusetzen, die ja durch den Geist uns gegeben werden oder worden sind. Eigentlich hast du alles in dir drin. Wenn du Christus in dir hast, hast du alles drin. Und wie entdecken wir das? Wie kommen wir dazu? Durch das Wort. Es geht über das Sprechen. Es geht über Worte. Die Worte prägen. Die Worte der Menschen, die sie über dich aussprechen. Wie tief lässt du die reinsinken, was Menschen über dir sagen? Deswegen ist auf Lob und auf Korrektur zu reagieren mit ja, danke, das geht nicht ganz runter. Weißt du? Weil da ist die Identität in Christus. Der Vater gibt dir die Bestätigung. Ja? Und dann gibst du ihm die Ehre für das, was du getan hast. Steht da dort im Petrusbrief, damit Gott in allem die Ehre bekommt. Du, im Himmel sieht es schlecht aus, wenn wir dort oben erscheinen und wollen mit unseren Gaben punkten, was wir hier unten gemacht haben. Wenn wir Gott nicht die Ehre gegeben haben für das, was er durch uns gewirkt hat, kann es sogar sein, mancher kommt dort oben nicht an. Wie es der Theo gesehen hat in der Hölle. Lobpreisleiter und andere, ne, die stolz waren auf ihre Gabe und Gott nicht mehr die Ehre gegeben. Am Anfang schon, aber wo sie berühmt waren, dann nicht mehr. Das ist eine große Gefahr. Warum? Die Gabe hat Gott den Menschen gegeben. Das Singen, das Musizieren ist eine Gabe, ist ein Geschenk. Aber wenn die alte Natur nicht rausgezogen ist und da Stolz kommt, kommt der Fall. Na, Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Das war bei Saddam so, Satan so, Luzifer und bei jedem, der in derselben Weise geht oder dient wie er. So, das heißt, Vergleich, Neid, Eifersucht, Konkurrenz, das kommt alles aus der alten Natur. Das sind diese Verhaltensmuster. Und das hat die Wurzel unten drunter. Ich sage es nochmal, die absteigende Reihenfolge. Es beginnt alles mit Unsicherheit. Geht weiter mit Minderwertigkeit, Stolz, Rebellion, Ablehnung, Furcht, Scham und Selbstschutz. Also der Mangel an Identität kann uns sehr zum Verhängnis machen, wenn wir uns nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Viele Christen sind heute im charismatischen Bereich so gabenorientiert. Was ist meine Gabe? Gabenseminar. Alles gut. Wozu gehst du zum Gabenseminar? Wozu willst du die Gabe des Geistes? Um dich zu vergleichen? Und sagen, ich diene jetzt besser an der Gabe der Prophetie wie der andere? Durch meine Hände geschehen mehr Heilungen, obwohl es eigentlich der Herr ist, der heilt. Ich gebe präzisere Worte der Erkenntnis weiter oder Worte der Weisheit als wie der andere. Was ist der Beweggrund? Was ist die Motivation? Ist es Dienen aus Liebe? 1. Korinther 13. Wenn wir das nicht haben, ist jede Gabe nichts wert. Na, wenn wir in Sprachen reden, haben die Liebe nicht, ist wie ein Töner des Erz. Haben wir den größten Glauben und haben die Liebe nicht, ist es nichts wert. Selbst wenn wir unseren Leib hingeben, dass er verbrannt wird auf dem Scheiterhaufen und hätten die Liebe nicht zu Gott und den Menschen, wird uns auch das nichts nützen, als Märtyrer zu sterben. So weit geht Paulus in 1. Korinther 13. Die Liebe hält uns in Demut, die Liebe hält uns in der Verbindung mit dem Vater, weil Gott der Vater die Agape Liebe ist. Und wenn wir voll von dieser Liebe sind, fließen die Gaben. So wie der Heilige Geist es dir ausgeteilt, so wie er will. Dienst du dem Menschen, habe ich letztes Mal schon gesagt, braucht er ein Wort der Erkenntnis, dann dient der Heilige Geist durch dich so. Braucht ein Wort der Auferbauung, Ermutigung, Trost oder Korrektur, Weissagung, dient er so. Braucht er eine Sprachenrede mit Auslegung, ein Ungläubiger, indem du halt mit seiner Muttersprache zu ihm sprichst, dient der Heilige Geist so. Und so gibt es verschiedene Gaben. Aber die Motivation muss stimmen. Wie gesagt, deswegen fügt Paulus dort 1. Korinther 13 ein. Und das, was wir heute besprechen, ist einfach nur eine Vertiefung dessen, was Paulus dort schreibt. Weil die Liebe kommt aus der Identität des Christus. Nochmal, wie werde ich davon frei? Durch Anwenden des Kreuzes. Einfach das Kreuz anwenden. Und das beginnt damit, wie wende ich das Kreuz an? Dem Demütigen gibt der Herr Gnade. Durch Buße und Umkehr. Demütigen wir uns vor Gott, bekennen es als Sünde und Stolz, was wir so festhalten, was wir so kultivieren in unserer Seele, was wir so Teil unserer Natur geworden ist. Buße, Umkehr sagt, ich will das nicht mehr haben. Und solange wie wir noch unser Vergleich, unser Neid, unsere Eifersucht, unsere Unsicherheit, Minderwertigkeit, Stolz, unseren Stolz, unsere Ablehnung, unseren Selbstschutz, unsere Scham und Furcht, solange wie wir das noch kultivieren, noch festhalten wollen, sagen, so Teil meiner Natur, ich kann mich davon nicht trennen, ich weiß gar nicht, wie es sich ohne dem lebt. Im Reich Gottes ist alles, was wir erleben im Reich Gottes, anders wie vorneweg. Wir müssen uns alle umgewöhnen im Reich Gottes. Und das dient zu unserem Besten. Amen. Was macht denn die Unsicherheit mit dir? Was macht denn die Minderwertigkeit mit dir? Was macht denn die Ablehnung mit dir? Was macht der Stolz mit dir? Was macht deine Furcht mit dir? Was macht Vergleich, Neid und Eifersucht? Was macht das mit dir? Es versklavt dich an deine alte Natur. Und Satan hat Zugriff zu deinem Leben, um dich zu schaden. Und dir zu schaden um dein Umfeld. Und das geht alles über die Gedanken. Das geht dann bis hin zu Depressionen und Selbstmordgedanken und Rückzug. Ja, ich bin nicht mehr wert. Wozu soll Gott mich gebrauchen? Und diese ganzen Dinge. Es zerstört deinen Glauben. Weil der Glaube, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube an das Wort des Vaters ist der Sieg, der dich befreit. Dein und mein Glaube an das Opfer von Jesus Christus, an die Liebe des Vaters, an all das, was Jesus dort erledigt hat und getan hat. Unser simpler Glaube daran und Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht, setzt uns frei. Amen. Du kannst 10 Befreiungssessions durchhaben. Du kannst 20, 100 innere Heilungssessions durchhaben. Das ist alles gut. Der Mensch dient, der Seelsorger dient dir in der Kraft des Geistes. Der Herr wirkt an deinem Herzen. Ist alles super. Solange wir nicht glauben, dass wir dann, nachdem Gott uns geheilt und befreit hat, eine neue Kreatur sind und uns vollkommen verändern müssen. Die alten Verhaltensmuster aufgeben, um in neue reinzukommen. Wenn wir das, diese Kurve nicht kriegen, kommen die Geister zurück in 7-facher Auswirkung. Hat Jesus gesagt. Wenn das Haus nicht gefüllt ist, das heißt, wenn du nach innerer Heilung und Befreiung, nach allem, was geschehen ist, wenn du dein Haus nicht füllst mit dem Wort Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, ist das Haus leer und geschmückt. Es ist gereinigt. Jesus hat dich gereinigt. Jesus hat dich befreit. Und dann sagt Jesus, aber wenn das Haus nicht gefüllt ist, dann zieht dieser Dämon aus und sucht sich noch 7 Kumpels. Und dann kommt er zurück mit 7 Dämonen, die stärker sind wie er. Und weil diese Grundmuster nicht verändert wurden, wird es mit den Menschen schlimmer wie vorneweg. Befreiung ist ein zweischneidiges Schwert. Innere Heilung auch. Das eine befreit dich und das tut uns gut. Wir fühlen uns wohl, die Dämonen sind weg, die Herzen sind geheilt. Aber wenn das andere nicht wirkt, dass wir unser Herzen füllen mit dem Wort Gottes und der Liebe des Vaters in der Kraft des Heiligen Geistes, kommen diese Dinge zurück, weil kein Schutz da ist. Du musst das füllen und besetzen. Das heißt, Glaube ist der Schlüssel, der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an das Opfer ist der Sieg, der dich in die neue Kreatur reinbringt. Einfach der simple Glaube, Jesus hat das für mich getan. So. Aber das beginnt mit Buße. Glaube ist der zweite. Bin schon einen Schritt weiter. Buße bedeutet, ich bekenne das als Sünde. Ich bin überführt vom Heiligen Geist. Nicht bloß mal, ja, Jesus, bitte vergib mir. Nee, das wirkt nicht. Ich bin überführt vom Heiligen Geist. Dass meine Minderwertigkeit, meine Gefühle, meine Empfindungen, Gedanken von Unsicherheit, von Stolz und Auflehnung und Rebellion, alles so die inneren Dinge, ja? Ablehnung, Furcht, Scham, Selbstschutz, dass das in Gottes Augen krasse Sünden sind. Weil das ist das, die Wurzel, das ist der Ursprung, wo alle anderen Sünden drauf aufbauen. Die anderen Dinge, die wir lesen im Wort Gottes, Unzucht, Unreinheit, Ehebruch, Mord, Sauferei und auch die ganzen aus Galater 5, Vers 17 bis 19, die Werke des Fleisches, die aufgelistet sind, die konnten sich nur kultivieren, entwickeln in dem Menschen, in uns, weil der Unterbau da war. Ja? Ihr Lieben, das waren die ersten Sünden im Garten. Die anderen Dinge haben sich drauf aufgebaut. Und wir schauen immer auf diese Zweige, auf diese Äste. Und der Herr vergibt das, nimmt das weg. Aber der Herr möchte an die Wurzel, und das ist eine Pfahlwurzel, die so tief in uns drin steckt, dass nur das Kreuz es entfernen kann. Ihr Lieben, wenn wir das nicht erfassen, was Gott spricht in dieser Richtung, kommen wir nicht in das Vollmaß unserer Berufung hinein. Wir kommen nicht in das hinein, was Gott eigentlich für uns hat. Weil wir selbst hindern uns dadurch. Gott möchte dir es geben. Satan möchte dir es stehlen. Er kann dir die Gabe auch nicht rauben. Wir selbst hindern uns. Unsere alte Natur. Weil wir uns von diesen Mustern nicht trennen wollen. Aber dort gibt es Hoffnung, dort gibt es Freisetzung durch das Wort Gottes, dass wir von all diesen Dingen in Christus bereits befreit worden sind. Warum glauben wir, dass Jesus für unsere Sünden dort gestorben ist? Warum gehen wir zu ihm und bitten jeden Tag um Vergebung? Weil wir wissen, es ist Vergebung durch das Blut geschehen. Warum beten wir für Heilung? Weil wir wissen, in seinen Wunden ist Heilung. Ja, er hat alle Krankheiten, alle Schmerzen ans Kreuz genommen. Das glauben wir. Und dann beten wir auch. Aber Jesus hat genauso deine Unsicherheit, deine Minderwertigkeit, dein Stolz, Rebellion, Ablehnung, Auflehnung, Furcht, Angst, Sorge, Lüge, Menschenfurcht, Scham und Selbstschutz. All diese Dinge hat Jesus genauso ans Kreuz gebracht. Das ist enthalten in der letzte Woche so gut gebrachten Aussage von Römer 6. Haltet euch dafür, dass euer alter Mensch mit dem Christus gekreuzigt worden ist. Das steckt hinter dieser einfachen Aussage von Paulus. Denn das sind die Eigenschaften der alten Natur. Amen. Durch Buße bekennt das als Sünde. Dann wirst du frei. Und glaube, dass Jesus dich davon freigesetzt hat. Und glaube, dass er dir eine neue Identität gegeben hat. Nämlich das ganze Gegenteil. So, aber ich möchte euch das nochmal zeigen, dass ihr wisst, dass das so tief in der alten menschlichen Natur verankert ist. Und wie das in uns reingekommen ist. Und dass Jesus am Kreuz genau bis zu diesem Punkt zurückgeht. Und dass er uns dort vollkommen frei gemacht hat. Lasst uns mal schauen, wie ist es denn in die Menschheit reingenommen, gekommen und wie haben wir das von unseren Eltern geerbt? Wie ist das so ein starker Teil unserer Natur gewesen, unseres Lebens, unserer Persönlichkeit, bevor wir zu Christus kommen? Ist so tief drin, in jedem Menschen. Und weil das Teil unseres, ich habe schon so Sachen gehört, vielleicht findest du dich auch wieder so religiös, so fromm, aber so daneben vom Wort Gottes. Wo man sagt, ich traue mich da nicht so. Ich kenne das alles von mir auch. Das geht doch nicht, das kann ich doch nicht tun. Das klappt doch nicht so. Unsicherheit, Minderwertigkeit. Das sind die ersten zwei Dinge, die in unserer alten Natur drin stecken. Und das sind die stärksten Dämonen, wo alles andere darauf aufbaut. Amen. Und Satan hat es so schön verschleiert. Im Garten, was war dort? Und dort hat es angefangen. Adam und Eva lebten in vollkommener Harmonie mit Gott und der Schöpfung. Sie dienten in ihren Gaben, nämlich über die Erde zu herrschen und sich zu lieben, die Schöpfung zu lieben und ihren Vater zu lieben. Sie waren in dieser Gemeinschaft, in dieser Bestätigung mit Gott, dem Vater, und sie hatten vollkommenes, hundertprozentiges Vertrauen, weil das, was Gott immer zu ihnen gesprochen hat, war immer die Wahrheit. Er hat sie ja in sein Ebenbild geschaffen, in Gottes Ähnlichkeit. War jemand mal im Himmel und hat während der Anbetungszeit erlebt, und hat Gott den Vater gesehen, in Umrissen, ganz hell, deutlich, aber du kannst erst im Himmel das erkennen, aber die Umrisse wie ein Mann. Und da hat die Person gesagt, oh Gott, Vater, du siehst ja so aus wie wir Menschen. So, und dann hat er gesagt, klar, ich habe euch in mein Ebenbild geschaffen. Ne? Und so eine Wertschätzung haben wir als Menschen. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Und der Mensch lebt in vollkommener Harmonie miteinander mit Gott. Er hatte Vertrauen. Er hatte Glauben. Er hatte Liebe. Er hatte absoluten Frieden. Er hatte Sicherheit. Er hat einen Wert. Der Vater kam jeden Abend und hat sich mit ihm unterhalten. Bestätigung durch Worte. Gib deinen Kindern Bestätigung durch Worte. Die brauchen das dringendst. Ansonsten leidet ihre Seele. Und kann Satan was da rein senden. Bestätigung haben sie erhalten vom Vater. Sie waren in einer Umgebung von Frieden und ihre Emotionen waren gefüllt mit Sicherheit und Freude. Alle Zeit Freude, stell dir mal vor, freu dich mal alle Zeit. Sagt Paulus auch, aber in einem neuen Bund kennen wir das ja, im Heiligen Geist. Aber die hatten das alles. Da war keine gefallene Schöpfung, kein gefallener Zustand. Es war alles in hundertprozentiger Harmonie, wie in den Himmeln, so im Garten Eden und auf dem ganzen Planet hier. Keine Furcht, kein Neid, keine Eifersucht, selbst unter den Tieren, vollkommene Harmonie. Jedes Tier wusste, was zu machen hatte. Der Affe klettert auf den Baum, die Eidechse unten rum, die Fische schwimmen im Wasser. Er hatte jeder seinen Raum und die haben sich erfreut, indem die Vögel fliegen rum. Und die hatten alles, die haben jedes Geschöpf, ehrte Gott, indem es in seiner Gabe diente. Die Vögel, das erinnert mich immer wieder an Lobpreis, wenn ich das höre, so die Amseln. Ne? Ich versuche bei dem Wetter, sobald wie es geht, viel draußen zu sein. Und wenn ich die Amseln höre und so, das ist genial. Also, ich gegen dich, Hannah, du hast jetzt super gesungen, aber fast Amsel gleich. Ja. Aber die Amseln, das ist so genial, wie so ein kleiner Körper so eine Lautstärke ohne Mikro rauskriegt. Ja? Und so einen Umkreis beschallen kann, zur Ehre Gottes. Die dient in ihrer Gabe. Ne? Ja. So, und in dieses Umfeld von absoluter Harmonie kam die Schlange, kam Satan mit List. Und er kommt immer mit List. Und er kommt immer mit Worten. Wie spricht Satan heute zu dir? Wie spricht die Schlange zu dir? Heute. Kommt da so eine Schlange da hoch, hier, dann hier diese spaltende Zunge raus. Nee, da wird sie sofort sagen, hinweg damit. Sie spricht zu deinen Gedanken. Satan spricht zu deinen Gedanken. Er kann deine Gedanken nicht lesen, aber er kann zu deinen Gedanken sprechen, weil es ein Geistwesen ist. Jeder Dämon, dem allermeisten zumindest, kann zu deinen Gedanken sprechen. Und zu deinen Emotionen. Die Gänse anbieksen durch Verführung und Versuchung. Aber der Hauptweg hat sich seit dem Garten Eden bis heute nicht verändert, weil das war alle Zeit erfolgreich. Deswegen arbeitet Satan so weiter. Er spricht zu den Gedanken. Und so war es bei, wir lassen mal den Adam, warum der daneben stand, begreife ich bis heute nicht. Aber und einfach so die Kommunikation der Frau überlassen hat, er hätte müssen spätestens nach der zweiten Aussage hätte er ein bisschen einschreiten in seiner Autorität. Aber wir wollen das jetzt nicht mal aufteilen hier geschlechterspezifisch, sondern wir wollen mal schauen, wie hat Satan den Menschen erreicht. Und genauso wirkt er heute. Und was hat das hervorgebracht? Und deswegen ist es die Wurzel, die in jedem Menschen drinsteckt, die so tief ist, dass nur das Kreuz sie empfangen kann, durch echte Buße und durch echten Glauben. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, 1. Mose 3, die Gott der Herr gemacht hat, und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sollte Gott, dieser Vater, wirklich gesagt haben? Das heißt, diese Schlange ist listig, sie geht erstmal ganz sachte vor. Und so spricht Satan zu unseren Gedanken. Sollte Gott gesagt haben? Das heißt, er stellt das Wort Gottes in Frage. Und es kann durchaus sein, dass Satan jetzt zu dir gesprochen hat. Wenn ich sage, Jesus hat alles am Kreuz erledigt, ja, und die ganze Liste, und dann kann es sein, dass Satan zu dir gesprochen hat, während ich das gesagt habe. Sollte es wirklich wahr sein? Sollte Gott wirklich gesagt haben, ich bin frei von Mentalfalschigkeit und Unsicherheit? Wenn du das in deinen Gedanken gehört hast, ist das die Stimme des Teufels. Wenn der Heilige Geist während der Zeit, so kannst du das unterscheiden. Was ist die Stimme des Teufels? Was ist die hängt ganz eng auch mit deiner eigenen Stimme zusammen. Und was ist die Stimme des Heiligen Geistes? Wenn du das hörst, dass Jesus das getan hat am Kreuz, der Heilige Geist, der zu dir spricht, sagt, das ist die Wahrheit. Dort ist der Ausweg. Dort ist die Lösung. Dort will ich dich hinhaben. Hör zu und wende das an. Dann hast du den Heiligen Geist gehört. Der Heilige Geist, selbst wenn er überführt, zeigt er immer eine Lösung auf. Satan versucht dich immer zu versklaven, zu binden und in Verdammnis zu führen. Dass du ja nicht aus diesem Muster von Unsicherheit und Minderwertigkeit, fangen wir mal mit den ersten beiden an, herauskommst. Jeder Gedanke, der dich unsicher macht, der dich zu Unsicherheit und Minderwertigkeit führt, kommt vom Teufel. Definitiv. Gott ist immer auferbauend, Gott ist immer ermutigend, auch wenn er mal Dinge zurechtbringt. Und Gott zeigt immer eine Lösung. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das heißt, stellt das mal vor, wie ich das vorher dachte, dieser Kontrast. Sie lebten, ich weiß nicht, wie lange Adam und Eva da schon existierten, aber sie lebten in dieser perfekten Harmonie. Und der Vater kam täglich zu ihnen, er sprach zu ihnen, er wertschätzte sie und er gab ihnen Worte der Wahrheit. Und jedes seiner Worte hat sich erfüllt. Und alle seine Worte sind Wahrheit. Die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. So. Und dann kommt so jemand daher, so eine Schlange, so ganz listig und sagt, der hier jeden Abend zu dir kommt, sollte da wirklich gesagt haben, dass ihr von den ganzen Bäumen des Gartens nicht essen dürft. Satan kennt das Wort Gottes mehr, besser wie ein Mensch und Christ, aber er verdreht es. Und daher kommen alle Irrlehren kommen aus Verdrehung des Wortes Gottes. Es ist eine Summe, es ist ein Körnchen der Wahrheit, aber dann verdreht. Die Strategie hat sich noch nie geändert. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft von allen Bäumen nicht essen. So, und das ist der erste Vorstoß, um Eva unsicher zu machen. Er kommt mit Unsicherheit. Und aus Unsicherheit greift deinen Glauben an. Sollte dein Vater wirklich gesagt haben und kommt mit einer Verdrehung des Wortes Gottes. Das heißt, Eva wurde dort unsicher gemacht in ihrer Beziehung zu Gott. Satan konnte nur die Autorität, die Herrschaft über diesen Planeten erlangen, wenn er eine Trennung zwischen dem Vater im Himmel und den Geschöpfen bringt. Dann bekommt er die Herrschaft über die Erde. Und er macht das durch diese Unsicherheit. Das war der erste Vorstoß. Da sitzt schon, weil, müsst ihr euch überlegen, Eva hat nie vorher solche Worte gehört. Keiner im Garten Eden, Adam sowieso nicht, aber die Tiere, selbst wenn sie sprechen konnten, keines dieser Geschöpfe hat jemals die Liebe Gottes, seine Vertrauenswürdigkeit und seine Aussagen in Frage gestellt und verdreht. Keines. Und dann kommt so jemand und sagt, ja, hier ist was, hier ist irgendwo ein, sollte da wirklich gesagt haben, in Frage stellen und Verdrehung. Und da wurde sie unsicher, weil Eva kannte das Gefühl nicht, dass Gott nicht die Wahrheit sagt, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Sie kannte diese Emotionen nicht, weil es war alles Harmonie. Und plötzlich wurde sie angepiekst mit Unsicherheit. Und das sitzt sie noch gut aus. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. So, sie gibt das Gebot Gottes wahrheitsgetreu wieder. Aber in ihr ist schon so ein Haken von Unsicherheit gelegt. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätte sie nach dieser Aussage der Wahrheit dieser Schlange geboten, aus dem Garten zu gehen. Denn selbst Frauen, auch Frauen, nicht nur Männer, haben Autorität bekommen. Na, beide sollten über die Erde herrschen. Adam und Eva. Das heißt, sie hat die volle Autorität von ihrem Vater im Himmel. Hier ist was, was meine Beziehung zu meinem Gott in Frage stellt. Raus. Ich will dieses Gefühl nicht mehr länger von Unsicherheit ertragen. Du machst mich unsicher, raus aus dem Garten. Das ist die Wahrheit. Aber hier hat schon was gehangen bei ihr. Und an diesem Punkt dürfen wir nicht scheitern. Wenn Gedanken von Unsicherheit kommen, musst du sofort sagen, raus aus meinem Kopf. Raus aus meinen Gedanken. Es ist nicht die Stimme meines Vaters. Sein Wort ist wahr und er ist vertrauenswürdig. Glaube, Wort Gottes plus Heiligen Geist. Amen. das ist der Sieg, der das überwindet. So, auf diese Aussage von Eva, Satan merkt schon, dass sie auf seine Worte eingeht. Lass dich nie auf die Stimmen der Dämonen ein, lass dich nie auf ihre Gedanken ein, sondern wirf sie raus. Da sprach die Schlange, Vers 4, merkte, Eva hatte angebissen. Und dann schickt sie sofort eine Lüge hinterher und sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Das heißt, sie leugnet die Konsequenzen von Sünde. Und das ist der nächste Stoß von Unsicherheit, weil wenn Gott gesagt hat, wenn ihr davon esst, gibt es eine Konsequenz. Nämlich, ihr werdet sterben. Und hier ist jemand da und der sagt, nein, was dieser Gott sagt, stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Weil Satan ist der Vater der Lüge, er kann nicht die Wahrheit sprechen. Und diese Lüge versetzt ihr den Nächsten, oder das geht tiefer in ihr Herz rein, wird sie noch mehr unsicher. Da, dieser Gott, mit dem ich so eine Harmonie habe, da spricht Lügen, das stimmt gar nicht, was der mir sagt. Da will mir nur Angst einjagen, dass ich sterbe, wenn ich von dieser Frucht esse. Nee, dem kann ich nicht vertrauen. Merkt ihr, wie Unsicherheit den Glauben zerstört? Und selbst dann hätte Eva noch sagen können, raus aus dem Garten. Du sprichst nicht die Wahrheit. Wie oft spricht diese Schlange heute auf christlichen Kanzeln und Predigtbühnen und Pulten? Keineswegs werdet ihr sterben. Die Sünde hat keine Konsequenzen. Du kannst als Christ so weiterleben wie vorneweg. Es ist egal, Gott vergibt dir. Ein für alle Mal, du brauchst nicht mal deine Sünden bekennen. Wie hat Satan die Kanzeln besetzt? Wie hat Satan die Medien besetzt? Die christlichen meine ich jetzt, nicht die Welt. Und keiner erkennt es. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da er davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Er sagt, wenn ihr davon esst, keineswegs werdet ihr sterben und werdet dann selbst sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das heißt, hier schiebt er nach und zwar mit Minderwertigkeit. Er hat sie unsicher gemacht und dann kommt Minderwertigkeit. Und er sagt, dieser Gott weiß, wenn ihr diese Frucht esst, werdet ihr sein wie er. Wir wurden nie geschaffen zu sein wie Gott. Wir sind unter ihm, wir sind seine Kinder, wir sind seine Geschöpfe, wir sind nie der Schöpfer. Das sind dieselben Gedanken, die Satan hatte im Himmel, bevor er gefallen ist. Er wollte sein wie Gott. Und das schickt er bei ihr nach. Nee, der Stand, wo du, Gott hat dich als Geschöpf geschaffen, hat er diese Erde gegeben. Nein, wenn du diesen Apfel isst, dann wirst du mit ihm im Himmel sitzen. Du wirst herrschen und regieren von oben. Das reicht nicht hier unten. Das wollte Satan. Er gab sich mit seinem Stand als Lichtengel, als Luzifer nicht zufrieden und er wollte sein wie Gott. Er ist nicht in seiner Stellung geblieben, als in seinem Auftrag und Dienst, den Gott ihm gegeben hat. Sondern Stolz wurde in ihm gefunden. Und dieser Stolz kann nur kommen, wenn du, oder Unsicherheit, Minderwertigkeit und Stolz bilden eine Einheit. Er konnte sein Wesen von Stolz, was letztendlich dazu geführt hat, dass der Mensch sich getrennt wurde von Gott, denn er wurde im Himmel rausgeworfen aufgrund seines Stolzes und Satan wusste, wenn ich das schaffe, in den Menschen Stolz zu implantieren, dass er Stolz empfindet, wird er von Gott, dem Vater, getrennt sein, weil Gott den Stolz nicht ertragen kann. Wenn ich das schaffe, deswegen nimmt er die Türöffner von Unsicherheit und jetzt von Minderwertigkeit. Und er sagt, Gott weiß, wenn er davon esst, dann werdet ihr sein wie er und selbst erkennen, was gut und böse ist. Wie fühlt sich das an bei Eva? Plötzlich ist sie nicht nur unsicher, sondern auch total minderwertig. Sie fühlt sich minderwertig. Sie fühlt sich nicht mal bestätigt von ihrem Schöpfer, von ihrem Gott, sondern sagt, der hat mir was vorenthalten. Und das steht in meinem Garten. Und ich darf nicht davon essen. Ich bin es nicht wert, in seinen Augen so zu sein wie er. Ich bin es nicht wert, selbst zu erkennen, was gut und böse ist. Minderwertig. Und dann, wenn dieses in einer Seele, im Herzen eines Menschen gegriffen hat, nämlich die Unsicherheit und Minderwertigkeit, dann suchst du einen Ersatz mit aller Kraft, um dieses Gefühl auszugleichen. Weil ein Mensch kann auf Dauer nicht mit Unsicherheit und Minderwertigkeit überleben. Das geht nicht, weil kein Mensch so geschaffen worden ist. Das sind Empfindungen, Gefühle, die einen Menschen innerlich töten. Das Leben raussaugen. Da braucht es einen Ersatz. Und was ist der Ersatz? Stolz. Ich. Ihr werdet sein wie Gott. Ich. Das Geschöpf hat immer auf den Schöpfer geschaut, nie auf sich selbst. Adam und Eva haben aufeinander geschaut, auf ihre Schöpfung und auf den Schöpfer, nie auf sich selbst. Weil selbst waren sie in voller Genüge. Warum soll ich als Adam und Eva im Garten auf mich selbst schauen? Ich bin doch total perfekt. Kein Mangel. Der Blick war als Diener und Gottes Auftrag auszuführen. Und plötzlich war durch Minderwertigkeit und Unsicherheit ein Mangel entstanden, den es eigentlich gar nicht gab. Nur in der Lüge des Teufels war dieser Mangel. Und jetzt musste Eva was, versteht ihr, jetzt hat er sie gehabt. Und jetzt musste er was anbieten, weil sie musste diese Emotionen ausgleichen. Und deswegen steht es im nächsten. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht, aß und sie gab davon ihrem Mann, dabei er war oder aß. Also das letzte Teil, lass mal weg. Das ist, wollen wir jetzt nicht drüber reden über den Adam. Ne? Aber plötzlich wird diese Frucht begehrenswert. Sonst, sie hat die ganze Zeit im Garten gewandelt, war im Garten und dieser Baum stand da und die wusste als Liebe, nee, Gott, wenn Gott sagt, ich darf davon nicht essen, dann mache ich es. Nee. Gehorsam. Liebe braucht Gehorsam. Freiwilligen Gehorsam. Deswegen stand der Baum im Garten. Weil Gott möchte nur freiwillige Liebe, freiwilligen Gehorsam. Oder Gehorsam aus Liebe. So, dann haben die dem Baum Baum sein lassen und gesagt, ist gut, Gebot Gottes, unser Gott ist gut, er gibt uns alles, was wir brauchen, warum soll ich von dem Baum essen? Wenn er sagt, es ist nicht gut für mich, dann ist es auch nicht gut. So, dann hat der Baum sie überhaupt nicht interessiert, weil sie waren sicher. Sie waren frei von Minderwertigkeit. Sie waren voll von Bestätigung, von Liebe, Annahme, Frieden, Freuden und Gnade. Und Gemeinschaft und Harmonie. Da hat sie der Baum nicht interessiert. Versteht ihr, was sagt Paulus in Galater 5? Werdet voll Geistes, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Ist genau dasselbe. Werde voll Heiligen Geist, dann interessiert dich die Sünde nicht mehr. Interessiert dich nicht mehr. So, und dann hat er sie, und dann, nachdem sie diesen begehrenswerten Apfel gesehen hat, weil er weise macht, nicht bloß, weil er gut schmeckt, Lust für die Augen, sondern der Apfel mit seiner Erkenntnis, die der Teufel sagt, das ist der Baum der Erkenntnis, Guten und Bösen, ihr werdet dann weise sein und Erkenntnis haben. Das ist das, was ihr jetzt braucht, um ihre Minderwertigkeit auszugleichen. Weil ich muss was in mir haben, was diesen Mangel füllt und ich muss jetzt selber zurechtkommen in meinem Leben. Ich muss jetzt selber erkennen, das ist gut und das ist nicht gut für mich. Ich bin das Lebe unabhängig von meinem Schöpfer. Ich bin jetzt selbst Gott. Und das ist die ursächliche Sünde des Menschen. Unabhängig vom Schöpfer. Und wenn das nicht aus unserem Herzen rauskommt, kann Gott nicht vollständig durch uns wirken, sondern es wird zum Chaos für uns und für andere. Das muss raus. Und dann kam der Stolz dazu. Und dann wurden beiden die Augen geöffnet. Ne? Und der Stolz trennte sie in dem Moment sofort von Gott. Indem sie auf das Angebot Satans einging, wurden sie Satan gehorsam und kamen somit unter seine Herrschaft. Und Satan hat sein Ziel erreicht. Nämlich die Herrschaft über den Menschen und über die Schöpfung. Das geht so lange, bis Jesus Christus zurückkommt. Und dann wird es beendet. Jesus hat ihn am Kreuz besiegt. Für alle, die an ihn glauben, besteht jetzt schon die Freiheit. Aber für den ganzen Planeten kommt es, wenn Jesus selber zurückkehrt. Dann ist die Herrschaft Satans beendet, die er im Garten bekommen hat. Aber das geht noch weiter. Wir sind jetzt bei, ich habe ja die Tafel hier. Unsicherheit. Minderwertigkeit, das nächste, dann kommt Stolz. Und das ist die Folge Trennung von Gott. Und so wurde der Mensch zu einem Waisenkind. Getrennt vom Schöpfer. Vers 10. Und der Adam antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Das nächste ist Furcht. Diese Emotion kannten sie nicht. Adam und Eva kannten keine Furcht. Das kam danach. Und, ihr wisst das, ihre Augen wurden aufgetan, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie mussten ihre Blöße bedecken. Sie mussten sich selbst schützen. Und dann haben sie diese Feigenblätter angelegt. Ja, sie schämten sich. Selbst. Scham und Selbstschutz. Und so lebt die Menschheit ohne Christus und viele Christen leider auch noch so. Wir versuchen uns selbst zu schützen, wir schämen uns, wir versuchen das zu bedecken, unser Scham, wir schämen uns unsere Sünden, wir bringen diese Dinge näher ans Licht, wir schämen uns und wir schützen uns selbst. Wir ziehen uns zurück in unsere Schneckenhäuser. Rückzug ist ein Selbstschutzmechanismus. Und noch mehr. Man versucht sich hart zu machen, um nicht wieder verletzt zu werden und so weiter und so fort. Das sind alles solche seelischen Verhaltensmuster, die von unserer alten Natur her kommen. So. Versteht ihr, wie das in jeden Menschen reingekommen ist? So. Das ist jetzt die Identität. Und dann ging das im Garten weiter, beziehungsweise wurden sie aus dem Garten geworfen. Auf diesem Planeten ging das dann weiter. Was kam als nächstes? Vergleich. Neid und Eifersucht. Kain und Abel. Auch Abel, Kapitel 4, Vers 4 und 5, auch Abel brachte ein Opfer von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Die ersten zwei Kinder, die geboren wurden auf diesem Planeten, hatten es von ihren Eltern geerbt. Das Muster von Unsicherheit, Minderwertigkeit, Stolz, Ablehnung, Furcht, Scham, Selbstschutz. Eine Beziehung zu Gott, sie wussten, dass es Gott gibt, wollten sie ein Opfer bringen. Und der Erste, der ein Opfer brachte, war Kain. Und er war ein Ackerbauer und er mühte sich durch die Frucht seiner Hände, durch die harte Arbeit und brachte Gott den Ertrag da und hat das geopfert. Und der Rauch, da stieg nicht auf. So, und dann steht hier, und auch Abel brachte ein Opfer. Und im Hebräerbrief lesen wir, Abel brachte das Opfer aus Glauben. Er hatte eine andere Herzenshaltung. Kain wollte mit seinem Opfer Gott gegenüber beweisen, ich bin ein tüchtiger Mensch. Ich kann dir das beweisen, Gott, dass ich zu was geschafft habe und das opfere ich dir. Das Werk meiner Hände. Und das musst du doch mal anerkennen. Er versuchte seine Unsicherheit, Minderwertigkeit durch Stolz auszugleichen. Und Gott muss mir jetzt die Anerkennung geben. Und Gott sah sein Opfer nicht an. Und was hat Abel gemacht? Er nahm ein Lamm und hat es geopfert. Und das Fett von diesen Erstlingen, das war so das Beste von der Herde, was er geben konnte. Und Gott sah das gnädig an. Abel brachte das als Glauben. Und Glauben bedeutet, er kannte Gott. Er musste Gott nichts beweisen. Das heißt, er war frei, ein Stück weit zumindest von diesen Dingen. Weil es der erste Glaubensheld war, der in Hebräer steht. Durch Glauben, Hebräer 11, 10. Durch Glauben brachte er das Opfer dar. Er kannte Gott. Das verhindert Glauben. Abel war weitestgehend frei davon. Und das Opfer von Abel ist auch ein Sinnbild, dass Blut fließen muss, dass ein Opfer gebracht werden muss, damit wir zurückkommen zu Gott. Es war ein Vorbild für Jesus, das Opferlamm. Und selbst Gott hat das erste Opfer gebracht und hat den Menschen gesagt, legt euch diese Feigenblätter ab, die verdorren mit der Zeit, dann müsst ihr euch immer wieder neu ranbinden. Legt das mal ab, ich schaffe euch mal was Dauerhaftes. Und dann hat Gott zwei Tiere geschlachtet. Steht nicht dort, was für welche gewesen sind. Und dann machte Gott jedem einen Fellrock. Na, die hatten so Fell da, um die Scham zu bedecken, wo vorher die Feigenblätter dran waren. Das heißt, das erste Opfer, was gebracht wurde, brachte Gott selbst. Und es ist auch ein Sinnbild auf Jesus, dass Blut fließen muss, dass ein Opfer gebracht werden muss, um uns frei zu machen von Unsicherheit, Minderwertigkeit, Stolz, Ablehnung, Furcht, Scham und Selbstschutz. Das ist das Zeichen von diesen Fellrücken. Da kannst du sagen, oh, Gott hat die Möglichkeit noch nicht gehabt, bei Amazon mal sich einzulocken und mal was Ordentliches zu bestellen oder bei Bonprix oder so für beide. Warum hat Gott nichts aus Leinen gemacht? Weil es steht geschrieben, im Himmel werden wir leinene Kleider tragen. Das Brautgewand der Braut von Christi sind reine weiße leinene Kleider. Warum hat Gott ihnen kein Stoffgewand gegeben? Warum? Weil das prophetisch war von ihm. Weil er von da an schon gesagt hat, es muss Blut fließen, es muss ein Opfer gebracht werden, um euch von eurer Selbstschutz, euren Scham, eurer Furcht und den ganzen Dingen freizusetzen. Das ist schon der erste Hinweis in der Schrift, auf den ersten Seiten, auf das Kreuz, was Jesus vollbracht hat und das Opfer von Abel. Ne? Und nur das Kreuz, nur das Blut kann uns von diesen Dingen befreien. Wenn du an die Fellröcke mal denkst, merke, das befreit von Selbstschutz, Scham und den ganzen Dingen. So, und leider sehen wir, dass das tatsächlich gegriffen hat bei Kain, dieser Vergleich, diese Konkurrenz, dieser Neid, diese Eifersucht. Und was kam daraus? Mord. Das ist die Wurzel von Kriegen, das ist die Wurzel von kriegerischen Auseinandersetzungen. Das steht übrigens im Jakobusbrief dann nochmal so. Okay, seht ihr das? Ich lese nochmal. Unsicherheit, Minderwertigkeit, Stolz, Ablehnung, Furcht, Scham, Selbstschutz. Das sind die Dinge, die tief in unserer alten Natur drin stecken. Und davon, wenn es heißt, Christus wurde für uns zur Sünde, der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt, ist es genau das, was Jesus dort ans Kreuz genommen hat und du frei bist davon. Amen. Und frei werden wir durch Buße, echte Buße und Glauben an das Wort, indem du dich lossagst. Du musst nicht bloß, Herr, bitte vergib mir meine Unsicherheit, Herr, vergib meine Minderwertigkeit, vergib meinen Stolz, Ablehnung, Furcht, Scham, Selbstschutz. Herr, bitte vergib mir das und du tust unter Tränen Buße. Das reicht noch nicht. Dann musst du dich lossagen. Lossagen bedeutet, ich will das nicht mehr in meinem Leben haben. Ich sage mich los im Namen Jesus von dieser Unsicherheit. Ich sage mich los von Minderwertigkeit, von Stolz. Du musst dich lossagen, raus aus meinem Leben. Und dann brauchst du Befreiung. Hinter all diesen hat sich dann nach dem Fall ein Dämon draufgesetzt. Unsicherheit, Minderwertigkeit ist nicht einfach mal so ein salonfähiges Empfinden, sondern das sind mit die stärksten Dämonen, die es gibt. Und da brauchst du Befreiung. Im Namen Jesus. Und danach, wie ich schon gesagt habe, dass das dich füllen lässt vom Heiligen Geist, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Die Agabeliebe füllt den Platz. Und dann täglich aus dem Glauben leben. Täglich aus dem Glauben. Mein Gerechter wird aus dem Glauben leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Und ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Amen. Das Wohlgefallen Gottes erlangst du nicht durch deine Taten, Werke, Dienste. Das Wohlgefallen Gottes erlangst du durch den Glauben, dass du Gott glaubst, dass er dich davon befreit hat und dich mit seiner Liebe, Wertschätzung, Annahme, Bestätigung erfüllt mit seinen Gaben und seinen Früchten. Amen. Oh, guck an. Hallo. Ja. Okay, jetzt sind wir soweit durch, denke ich. Und wichtig ist, dass wir diesen Unterbau auch haben, auch wenn der Herr uns Gaben gibt, wenn wir erfolgreich in diesen Gaben dienen wollen, dann brauchen wir diesen Unterbau von Identität. Und du musst wissen, welche Gabe du hast, in der du auch dienst, nur der, was Gott dir gegeben hat. Und wir brauchen eine vollkommene Freiheit von Unsicherheit, Minderwertigkeit, Stolz, Ablehnung, Furcht, Charme und Selbstschutz. Diese Dinge müssen vollkommen aus unserem Leben entfernt werden. Wende das Kreuz an. Schieb es nicht auf die lange Bank und sag, okay, ich habe es schon wieder gehört und es war echt warm heute. Vielleicht fällt mir hier und da nochmal was ein. Wende das an, das ist eine wichtige Sache, die uns freisetzt und frei hält. Und lebe täglich aus dem Glauben. Höre nicht auf die Stimmen der Schlange, höre nicht auf die Stimmen der Dämonen, die zu dir sprechen, sondern höre auf die Stimme deines Vaters, der durch das Wort im Heiligen Geist zu dir spricht. Und dann glaube es, dass das, was er sagt, auch für dich zutrifft. Amen. Vater, wir danken dir im ganzen Herzen, Herr, dass du alles für uns getan hast in Christus, Herr. Und ich bete, dass du uns die Augen öffnest dafür, Herr, dass das eigentlich die Ursache für unsere Probleme auch noch sind, dass du uns Offenbarung schenkst, dass du uns überführst, Heiliger Geist, und dass wir das auch als Sünde erkennen, wo wir noch in Unsicherheit, Minderwertigkeit und diesen ganzen Dingen feststecken. Ich bete, dass du dort hineinwirkst, und dass du uns durch deine Gnade freisetzt, dass dein Kreuz seine volle Macht entfaltet, Herr, und dass du uns zu reinen Gefäßen machst, wo deine Liebe hineinfließt. Und wir danken dir, Vater, Herr, dass du das tust. Wir danken dir, dass wir im Reich Gottes, in Christus, die Bestätigung, die Wertschätzung, die Annahme, die Liebe, den Frieden und die Freude und die Gnade jetzt einzig und allein von dir erhalten. Danke. Amen.